Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea. Zurück ist und bleibt keine Option. Gewisse andere Dinge sind heute auch keine Option, zum Beispiel gute Laune. Hallo Anne, wie geht's?
Und tschüss. Ach, ich habe gar nicht so schlechte Laune, aber ich war eben einfach sehr genervt. Mhm. Punkt. Ich möchte behaupten, ich habe okaye Zeitplanung normalerweise. Da geht auch schon mal was nicht so schnell, wie ich mir das denke. Aber heute war ein Tag, an dem wirklich nichts in der Zeit funktioniert hat, wie ich es denn mal so ursprünglich mir überlegt hatte. Deswegen, also wir haben Freitag, 17.30 Uhr. Ich möchte behaupten, wir nehmen jetzt auf. Abendessen habe ich mich jetzt noch wirklich so gar nicht drum gekümmert. Weiß nicht. So, und ich denke so, ja, dann ist das jetzt so.
Liebe Katrin, du als Gegengewicht zu diesem Element, wie geht es dir heute, meine Liebe? Du siehst auf jeden Fall strahlendst schön aus. Habe ich dir eben schon ein Kompliment gemacht?
Ja, danke schön. Mir geht's gut.
Gerne schön.
Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass die Woche rum ist. Habe auch schon ein bisschen Sorge vor der nächsten, aber jetzt ist ja erstmal Wochenende.
Jetzt ist ja erstmal Wochenende, genau.
Ist gerade auch ein bisschen
viel. Oh
Mann,
also ich glaube, wir sind alle, ja. Ich habe auch ein kleines Lazarett bei mir eröffnet, habe mir die letzten zwei Nächte um die Ohren geschlagen mit einem fiebrigen Kind und zwar wirklich hochfiebernd. Das finde ich dann manchmal schon ein bisschen aufregend, wenn so das so gar nicht runtergeht. Mhm. Und die dann auch anfangen, so ein bisschen Quatsch zu erzählen, weißt du? Und dann auch so denkst, jetzt vielleicht doch nochmal mehr Wasser ins Kind rein. Einfach mal etwas mehr hydrieren, so. Ja. also insofern bin ich auch in so einem komischen Zwischenzustand, wo ich auch denke, ach, Gott sei Dank ist die Woche rum. Irgendwie steht gefühlt die nächste Woche schon an, aber ich finde es eine gute Sache. Jetzt Zäsur, Wochenende, Podcast mit euch, den ich auch fast verschwitzt hätte. Und ein Thema haben wir heute auch mitgebracht. Wir wollten uns jetzt nicht in das Genervtheitsgefühl reinfallen lassen und unsere ZuhörerInnen damit in den Wahnsinn treiben. Ich hatte mir vor ein paar Wochen das Thema Verlässlichkeit anvisiert. Dann sind wir aber irgendwie durch verschiedenste Umstände auf andere Themen gekommen. Heute zaubern wir es nochmal aus dem Hut. Und wisst ihr, warum es auch gut passt?
Nee.
Weil wir uns jede Woche verabreden, zuverlässig meistens noch ein bis zweimal verschieben. Und dann, bis auf ein einziges Mal, wo wir es wirklich vergessen haben, wirklich immer zuverlässig hinter unseren Mikros sitzen. Das ist doch schon mal was, oder?
Finde ich auch.
Ja.
Jetzt gähnt die Katrin.
Entschuldigung, ich habe es mir extra
genau gesehen.
Mensch, ich habe es extra geräuschlos gemacht. Hätte doch jetzt keiner gemerkt.
Mann. Das wäre aber auch ein bisschen geil, wenn du in der Podcast und dann mach's.
Ja, dann ist das so.
Ja, ich glaube, das ist schon auch eine Luxussituation, dass wir da so verlässlich sind. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir drei grundsätzlich verlässliche Typen sind.
Darüber wollte ich eigentlich, das wollte ich gerade zur Debatte stellen, ob wir das sind.
Ha.
Echt?
Also deine Einschätzung ist ja.
Ja.
Doch.
Meine Einschätzung ist ja, was ich aber so ein bisschen, also was jetzt nicht nur also unsere Podcast-Verabredungen betrifft, sondern auch so Antworten auf Nachrichten zum Beispiel und wir immer ja irgendwann auf jeden Fall auf das reagieren, was die andere so schreibt und wenn man so mitkriegt, das hat in dem Moment eine große Brisanz, dann beeilt man sich auch ein bisschen mehr und ich glaube ansonsten ist also mir zumindest immer klar, wenn eine von euch da gerade nicht antwortet, dann steckt die wahrscheinlich irgendwie im Chaos. Also ich habe nie oder ich habe nie, stelle mir nie vor, dass irgendwer von euch vor so einem Handy sitzt, so eine fürchterliche Nachricht abhört mit, es ist alles schlimm und alles schrecklich. Und man denkt, tja, bei mir ist gerade alles gut, ich antworte mal besser nicht.
Ja, das finde ich auch.
Das heißt, Zuverlässigkeit im Sinne von, man kann auf uns zählen.
Ja, Verlässlichkeit auch.
Ja, und ich finde auch Verlässlichkeit nicht nur zeitlich, sondern genau, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mir ein Zeichen gebt, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, ne? Also ich finde es, mir ist lieber ein Freund, der sagt irgendwie, mir geht's gerade nicht so gut, als jemand, der immer sagt, ja, alles super. Und dann Monate später unterhält man sich und es kommt so diese, drängt sich diese Frage auf, hä, warum hast denn du nichts gesagt? Wir hätten doch reden können. So. Ja. Also das finde ich immer sehr unbefriedigend, weil man die Zeit nun mal nicht zurückdrehen kann. Und das finde ich auch eine schöne Verlässlichkeit, dass ich weiß, wenn einem, bei einem von euch die Hütte brennt, dann kommt ein Notruf oder eine Notnachricht, so, hey, ich brauche einen Rat oder ich brauche Unterstützung oder ich, keine Ahnung was. Und das ist, finde ich, auch eine schöne Art von Verlässlichkeit, dass man nicht immer so mitdenken muss, wenn man gerade selber im Brass ist, sondern wenn ich gerade viel zu tun habe und es ist ruhig bei den anderen, dann weiß ich, dass es denen gut geht. Und wenn nicht, dann sagen die das. Das finde ich auch irgendwie cool.
Ich glaube, ich habe ein relativ zwiegespaltenes Verhältnis zur Verlässlichkeit. Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich auch ein Thema, über das ich schon viel nachgesonnen habe. Ich glaube, es gibt große Bereiche in meinem Leben, da bin ich ein sehr verlässlicher und zuverlässiger Mensch. So wie ihr beide das gerade beschrieben habt, würde ich das auch so empfinden, dass ich denke, ja, da kann man, glaube ich, auf mich zählen. Und wenn ich mitbekomme, bei jemandem ist wirklich was wichtig, dann kann man, glaube ich, damit rechnen, dass ich das auch so einstufe und mich dementsprechend positioniere. Ich glaube, ich hatte mit einer Freundin, unsere Freundschaft hätte sich fast erübrigt, weil das Thema Zuverlässigkeit ein großes Thema war. Und zwar aber allerdings als kritischer Punkt meinerseits, und da kommt dann die MS ins Spiel, dass es ja immer wieder Situationen gibt, in denen ich Dinge absagen muss, weil es mir nicht gut geht. Und es so ein paar Jahre gab, wo ich das noch so getan habe, als wäre das nicht so und mir noch genauso viel vorgenommen habe wie immer. Und ja auch erst dieses Jahr zum ersten Mal im Sommer gesagt habe, okay, ich nehme mir möglichst wenig Sachen ganz fest vor. Ich habe ja auch keinen Sommerurlaub mit meiner Familie zugesagt und Bukahara habe ich dich an der Nase rumgeführt, Katrin, das war
Strategie. Das ist ja schon, naja. Aber da hattest du ja vorgebaut. Genau. Dass der einfach die Tickets erst gar nicht besorgt.
Eben, das wusste die Katrin ja aber nicht.
Happy Birthday auch Mama Katrin, auch ne? Happy Birthday.
Ja, danke.
Also auf jeden Fall gab es aber trotzdem schon viele Situationen, in denen ich sehr unzuverlässig gewirkt haben muss und es auch war und die mich selber auch so dann verunsichert haben, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, und in den trinkenden Jahren war ich extrem unzuverlässig für mich, weil ich mir ja dauernd gesagt habe, okay, heute nicht. Heute wirklich nicht, Annalena. Und dann wusste ich schon beim Vertrag mit mir selber, dass kein Verlass auf mich ist.
Ja.
Und das fand ich schon ziemlich kacke, so muss ich gestehen. Deswegen glaube ich, bin ich ein themenbezogen sehr zuverlässiger Mensch.
Ja, ich glaube, das ist, also wenn du jetzt dieses mit der Freundschaft und der MS, also ich finde, für mich definiere ich Verlässlichkeit wirklich auf die Dinge, die man selber in der Hand hat. Und sowas wie deine Erkrankungen, ja, das liegt nicht in deiner Hand. Wenn du da in Anführungsstrichen unzuverlässig bist, dann hat es einen Grund. Und wenn du mir quasi glaubhaft versichern kannst, dass du dir das auch anders gewünscht hättest, dann...
Was muss man denn dafür tun?
Nein.
Ich schwöre.
Nein, du weißt...
Indianer-Ehrenwort.
Also das finde ich ist jetzt... Da würde ich das anders definieren. Das ist dann irgendwie so eine zwangsweise... Unzuverlässigkeit, die auch total unangenehm sein kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Und was du als zweites Beispiel genannt hast, ich glaube einfach, dass, ich nenne es jetzt mal Sucht, dass sich Sucht und Zuverlässigkeit völlig ausschließen. Immer. Ich glaube...
Abgesehen dass man sehr zuverlässig seine Substanz konsumiert.
Ja.
Da war ich dann wieder sehr zuverlässig.
Ja. Also, da ist man ja aber auch nicht bei sich in dem Sinne, ist das ja auch im weitesten Sinne etwas, was man so nicht unter Kontrolle hat, ne?
Nee, aber ich genieße jetzt sehr, dass ich dieses Gefühl, dieses nagende Gefühl von ich nehme mir was vor oder beschließe etwas und innerlich denke ich so, na, wer weiß, Annalena, ganz ehrlich, wir schauen mal. Also jetzt ist es so, wenn ich innerlich denke, so, das und das, auf jeden Fall, dann, und es ist was Wichtiges, dann kann ich mich inzwischen darauf verlassen, dass ich das auch umsetze. Es sei denn, es ergeben sich jetzt neue Umstände, wo man Dinge auch nochmal neu bewerten muss. Wäre jetzt natürlich großer Quatsch, wenn man sich irgendwas vornimmt, dann Willst du eine Bergtour machen, gibt es einen Schneesturm? Doch, das habe ich mir vorgenommen. Mache ich jetzt einfach trotzdem.
Ja, ja.
Nee,
ja.
Logisch, ne? Man muss immer mal wieder anpassen, aber so im Großen und Ganzen. Ich glaube aber, was du eben gesagt hast, meine Erfahrung ist, wenn Menschen mehr von meiner Unzuverlässigkeit betroffen waren als andere, dann es wird immer schwerer. Wenn du das Gefühl hast, also wenn das nur alle Jubeljahre passiert, okay. Aber wenn das 6-mal hintereinander passiert, dann, weißt du, da hat ja auch dann mag man das vom Kopf her verstehen, aber es gibt einem ja trotzdem ein Gefühl von, ich kann mich nicht auf sie verlassen, und das stimmte ja auch.
Ja, weiß nicht. Also ich finde, dann ist aber auch die Verantwortung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das Gegenüber hat ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiche aus auf andere Möglichkeiten, dich zu sehen oder dich zu treffen, dann, wenn es dir gut geht. Und wenn derjenige dann die Flexibilität nicht mitbringt, dann, ja gut, da kannst du halt auch nichts dran machen, ne? Also es gibt ja diese Leute, die dann sagen, ja, ich hatte aber nur Mittwoch Zeit. Ja, dann halt nicht. Also, was soll ich machen?
Ja, so bin ich auch.
Ja, so bin ich auch.
Aber verstehst du, was ich meine?
Keine Ahnung. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob jemand das Gefühl hat, man ist der anderen Person generell wichtig und es hat jetzt halt nicht geklappt. Oder es gibt so ein grundsätzliches Problem von, ist einem die Beziehung wichtiger als der anderen, und wir konnten das gut auflösen, und mir hat dieser, das war vor 2 Jahren oder so, sie hat mir ein bisschen den Kopf gewaschen, also so habe ich es empfunden, ich weiß gar nicht, ob sie das so empfunden hat, aber mir hat das total gut getan, weil ich dann nämlich beschlossen habe, okay, und im Sommer, wenn ich weiß, die Hitze macht mich absolut unzuverlässig, das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, es ist ein Münzenwerfen für mich. Und so war es jetzt diesen Sommer auch. Ich habe es wieder beobachtet, ihr habt es mitbekommen. Es gab solche und solche Tage, es gab keine. Ich konnte es nicht vorhersehen. Manchmal an Tagen, wo es gar keinen Grund gab, ging es mir total beknackt. Und dann gab es Tage, wo es mir objektiv hätte beknackt gehen sollen. Aber es ging mir fantastisch. Also das dadurch, dass sie mir das so, genau, dadurch, dass sie mir das einmal so auch gespiegelt hat, habe ich, glaube ich, auch einen Weg daraus gefunden. Und jetzt kommuniziere ich zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten verabrede in dieser Zeit, sage ich, so ist die Situation. Unter Vorbehalt können wir uns gerne verabreden. Ich möchte dich gerne sehen. Es kann aber sein, dass ich es an dem Tag nicht schaffe. Mhm. Also ich mache das jetzt einfach transparenter, anstatt so zu tun und dann selber überrascht zu sein oder so. Ne? Das ist irgendwie, naja, ich wollte euch noch fragen, in euren Leben, wer sind so die zuverlässigsten, also habt ihr so Menschen, die ihr absolut mit diesem Begriff verbindet?
So eine Person?
Ja, oder zwei oder was weiß ich. Also bei mir sind es halt zum Beispiel meine Eltern.
Ja.
Und aus irgendwelchen Gründen, ganz besonders mein Vater, aber meine Mutter auch, die immer schon ein absolutes, klar, es konnte passieren, was ich eben gesagt habe, die Umstände haben sich geändert und Pläne mussten angepasst werden. Aber ansonsten sind meine Eltern 100% in meinem Empfinden zuverlässige Menschen.
Mhm. Ja, meine auch. Und dann ich habe so ein bisschen Angst, irgendwem Unrecht zu tun, ne? Aber ich sag mal, über die Jahre hinweg, glaube ich, habe ich so 3 enge Personen um mich rum. Bei denen weiß ich, das läuft. Und ich habe sogar eine Person darunter, die ich ja heiß und fettig liebe und schon mit der ich schon ganz lange befreundet bin, die ich aber, wenn es hochkommt, einmal im halben Jahr sehe. Mhm. Und mit der ich übrigens auch, wenn es hochkommt, einmal im Monat oder alle 2 Monate telefoniere. Mhm. Und sonst haben wir einfach überhaupt keinen Kontakt miteinander. Aber ich wüsste, Autopanne in Paris, es wäre ein Anruf.
Mhm.
So. Ja. Ich meine,
das ist doch ein richtig cooles Gefühl, oder?
Ja, ich glaube, aber das ist auch ein total gewachsenes Gefühl. Also zumindest bei mir. Ich glaube, das ist, man startet in so eine Bekanntschaft aus der dann eine Freundschaft wird, schon mit dem, und man kriegt ja so ein Bauchgefühl zu der Person, ne? Also wie viel mute ich demjenigen zu einerseits, aber wie viel kann die Person auch geben und was ist die so für ein Typ? Und ich glaube, dass dann so dieses Urvertrauen zu dieser Person, dass die halt verlässlich ist, das, glaube ich, wächst über Jahre.
Mhm.
Und dann hat man da irgendwie, wie viele hast du? Hast du auch so Menschen, Katrin?
Ja, also ich glaube, das sind zum einen ihr zwei. Du bist es relativ schnell geworden. Das ist ziemlich schräg irgendwie. Wir kennen uns ja eigentlich tatsächlich. Nein, also weil du jetzt gerade von gewachsenem
manipulativ bin ich.
Zustand denkst, ne? Gesprochen hast. Jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Ja. Sei doch mal still. Also ihr beide seid es. Gut, ich lasse das mit den Komplimenten zukünftig weg. Und ja, meine Eltern, meine Freundin Nina. Ja, doch. Das ist schon gut.
Und darf ich noch eine andere Ebene an der Stelle reinbringen? Das ist mir heute Mittag irgendwann in den Sinn gekommen. Und zwar gibt es für mich, es gibt genau diese Zuverlässigkeit, die ihr gerade beschrieben habt, in langjährigen oder eben auch in manchen Fällen kurzjährigen Beziehungen. Meine Eltern und so weiter, diese Form von Verlässlichkeit. Und dann gibt es so eine tröstende Form der Alltagsverlässlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Zum Beispiel, wenn man in Krisensituationen, man hat ja manchmal dieses bekloppte Gefühl, es ist eine totale Katastrophe passiert, die Sonne geht auf und so. Das ist ja dann manchmal schwierig an sich. Aber ich finde manche Dinge komplett tröstend. Zum Beispiel, ich gehe in die Bäckerei und da ist jemand, auch um 7 Uhr morgens, wenn da steht, die machen um 7 Uhr morgens auf, ist das auch so? Und man kann da ein frisches Brötchen kaufen und einen heißen Kaffee bekommen. Und ich finde das manchmal, dass diese Form von, ich würde mal sagen, ja, Alltagsverlässlichkeit, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ich hatte schon mehrere Momente in meinem Leben, wo mich so Begegnungen mit Menschen, die ich nur in so, ich treffe zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, immer bestimmte Reinigungskraft am Bonner Hauptbahnhof. Ja, das ist ein Herr mittleren Alters. Wir unterhalten uns inzwischen manchmal kurz. Und letztens, als ich im Urlaub war und dann das erste Mal wieder, hat er gesagt, ach, du warst doch 3 Wochen nicht da. Wo warst du denn? Und so. Und dann hat er das halt gemerkt. Ne? Und dann hat gesagt, Mensch, und jetzt ist das ganz Blödes. Jetzt nehme ich immer einen Bus früher und wir sehen uns nicht mehr, weil dann seine Route ist dann schon abgearbeitet da. Ne? Aber das fand ich auch oft tröstend, den dann morgens zu sehen. Und manchmal hat man ja so einen Kacktag oder so. Da habe ich gedacht, aber der ist auch da. Weißt du, der ist auch zu seiner Arbeit gekommen. Ich gehe jetzt auch zu meiner Arbeit. Heute ist vielleicht nicht so der Tag, wo ich da beschwingten Schrittes pfeifend hingehe. Aber kennt ihr diese Form von Trost? Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut beschreibe.
Ich weiß nicht. Also ich kenne das vielleicht anders, weil ich habe mich gerade gefragt, ist das denn dann was, steigst du mit dem Gefühl schon in den Bus? Also so nach dem Motto.
Also auch, dass der Bus kommt, kann für mich was sehr Tröstliches haben.
Den sehe ich gleich oder so. Oder also ich habe dann eher so ein Akutgefühl. Also ich habe das ist bei mir nicht vorausgeplant, sondern eher, wenn dann die Situation da ist, dass ich dann so jemanden treffe, denke ich, ach, das war nett. Och,
ja,
Jod.
Genau.
Jod. Jetzt ist Jod. Ja. So, das kenne ich auch. Aber ich denke jetzt nicht, Mann, der Klomann. Gleich sehen wir uns.
Nein.
Nee, das habe ich auch nicht so. Aber ich glaube, ich kenne das, was lustigerweise habe ich auch so jemanden. Wir reden zwar noch nicht so wirklich viel miteinander, aber ich sehe auch immer jemanden auf dem Weg in die U-Bahn und ich habe das Gefühl, der ist sonst für alle irgendwie unsichtbar. Und wir sind so die Einzigen, die zueinander Hallo sagen. Da kommt auch kein Gespräch raus, aber es ist immer ein guten Morgen. Und das hat für mich manchmal so ein Gefühl von, wenn du gesagt hast, dass man in so einem Brassel ist oder eine schlechte Nacht oder was auch immer hatte, dann vermittelt mir so das Gefühl, das Gerüst steht. Also es fühlt sich zwar gerade alles,
ja, das ist super, super
wackelig und durcheinander an, aber das Gerüst steht und du musst jetzt einfach nur da durch und der Rest bleibt alles gleich. Die Welt unten außenrum hält dich. Du musst jetzt nur diesen Tag durchstehen, ne? Es ist gar nicht so chaotisch, wie sie es für dich anfühlt. So, wie du sagst, der ist da und jetzt steigst du da oben aus und dann siehst du den und der hat es immer total eilig und cool, alles gut. Ist gar nicht so anders als sonst.
Ja, okay, so viele Leute sehe ich jetzt nicht jeden Tag. Das ist eigentlich der Einzige, den ich jeden Tag sehe, aber
gesehen doch, ich total also ich viele. Ich total Bitte? Viele, ja.
Echt?
Ich weiß genau, mit, wenn ich mit...
Ja, vielleicht habe ich nur Augen für
mit
ihn.
Mit welcher Bahn fahre, weiß ich genau, wen ich treffe. Vielleicht.
Okay, das ist ja lustig. Ja, wir haben ja schon auch oft über Routinen gesprochen und so. Aber ich finde diese Verlässlichkeit, also ich glaube, dass wir alle gesagt haben, dass unsere Eltern verlässliche Menschen für uns sind. Das ist, glaube ich, das hat mit Sicherheit einiges dafür getan, dass wir das auch sein können. Mhm. Schätze ich mal.
Auch
also,
wollen.
Ich glaube, wenn wir auch wollen, auf jeden Fall, da hast du recht. Das ist ein guter Punkt, Anne.
Weil ich glaube,
mit dem Wollen.
Wir wollen das auch gerne. Weil ich glaube, sich dem zu entziehen, wäre manchmal nicht so schwierig. Aber ich meine, du, wenn du sagst so mit MS und dann hat man ja schon irgendwie, man kriegt schon ein schlechtes Gewissen anderen Menschen gegenüber irgendwie, wenn man dann so 50 Mal in Folge gefühlt abgesagt hat und so, weil du das nicht willst eigentlich, ne? Hm. Weil du gerne verlässlich wärst.
Das stimmt. Ja, total. So. Ich wäre auch super gerne jemand, der alles durchzieht. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich abgeschlossen mit.
Du wärst auch super gern Sängerin. Auch das wirst du in deinem Leben nicht mehr. Tut mir leid.
Okay, das hat ja, da fehlt es ja einfach komplett an Talent. Das wäre ich ja nur im Tagtraum gerne. Nicht als richtige Option. Oh Gott.
Aber so, also seid ihr schon mal so richtig herbe von jemandem enttäuscht worden, den ihr selber, oder habt ihr schon mal in einer Person so getäuscht, wo ihr gedacht habt, ah, die ist verlässlich und dann war es nicht so?
Ja. Und da spreche ich, also es ist keine Liebesbeziehung, es ist jetzt nicht das Klassische, wo man sagt, ah ja, klar, irgendwie ein Partner oder so. Ja, in einer Freundschaft. Mhm.
Ja. Das ich ist auch. Ich glaube, herb. Ich glaube, das ist eine bittere Lernerfahrung.
Mhm.
Also das fand ich wirklich auch hart und da habe ich auch lange drüber geheult und das hat richtig, richtig lange gedauert, bis ich da so drüber war. Und wisst ihr was, also da habe ich was über mich, wahnsinnig Gutes habe ich was über mich gelernt. Alles ist für was gut. Ich bin aus diesem Ding rausgegangen.
Fast alles ist für was gut.
Fast, ja. Aber ne, so solche Dinge, die einem passieren ja manchmal doch, weil meine Lernerfahrung daraus war, ich habe da was in jemandem sehen wollen, was vielleicht nicht da war. Mhm. Ich musste mir dann selber eingestehen, ja, es ist ja ganz schön, wenn ich jetzt wahnsinnig enttäuscht davon bin, dass ich da enttäuscht wurde und dass da die Verlässlichkeit nicht eingehalten wurde. Aber ich habe die Person ja auch nie gefragt, ob die verlässlich sein will.
Ja, und darüber haben wir uns schon mal unterhalten, als ich dir von, oder es gab ein befreundetes Paar in meinem Leben, für die habe ich mich jahrelang wirklich quergelegt und als ich dann, also meine Version der Geschichte, als ich dann mal Hilfe brauchte, war dann plötzlich gar nicht so viel Interesse. Und dann ist mir das auch nochmal und nochmal passiert und meine Mutter und meine Schwester haben mir vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren mal gesagt, so nach dem Motto, da habe ich nämlich auch so eine ähnliche Geschichte erzählt und haben die gesagt, naja, das ist ja nicht zum ersten Mal im Leben passiert. Magst mal drüber nachdenken. Und ich so, oh, ist ja unverschämt. Und dann habe ich gedacht, da ist was dran. Und im Nachhinein betrachtet ging es mir ganz genau wie Anne. Mhm. Es gab überhaupt gar keine Anzeichen von diesen beiden Freunden, dass sie, also das war rein meine Interpretation, ich butter hier so viel rein. Logischerweise, wenn ich dann mal in der Situation bin, wird es auch andersrum so sein. Aber es gab von den beiden von Anfang an übrigens, es gab überhaupt keine Signale. Die haben alles gerne angenommen, was ich geboten habe. Aber das habe ich auch feil geboten. Mhm.
Das hast du dich auch ein bisschen aufgedrängt.
Niemand hat mich gezwungen. Vielleicht schon. Also, so. Und dass ich darüber sehr enttäuscht war, war ein Fakt. Aber es ist auch ein Fakt, dass es sich, glaube ich, um ein großes Missverständnis gehandelt hat.
Wie gut, dass ansonsten wir so doch jede von uns so viele Menschen um sich hat, die verlässlich sind, von denen man es auch wirklich weiß. Wo man nicht immer so bangen muss.
Ja. Das wäre auch kein Leben für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich keine Lust zu.
Ah, ich finde ja sowieso, also für mich ist das ja auch, also ich finde, das ist ja immer stärkstens pubertierend, wenn man mit so Endzeit-Szenarien droht in irgendwelchen Unstimmigkeiten, egal ob in Partnerschaft oder in Freundschaft. Und ich habe gerade, begleite ich eine junge Erwachsene, die kam zu mir in die Beratung letztens und dann habe ich gesagt, wie sieht's aus, irgendwie geht's dir gut, sagt sie, ich weiß nicht, ob sie sich das anhören wollen. Das ist so ein bisschen Teenie-Kram. Nicht so, was ist denn los? Und dann war das wirklich so ein totales. Und dann hat die gesagt, die haben mich dann blockiert und dann hat die hat mir dann so geschrieben und dann, also so wirklich dieses volle Pfund Pubertät und ich habe gedacht, oh, du tust mir unendlich leid und ich bin so froh, dass ich, dass das nicht Teil meines Lebens mehr ist. Das war mir viel zu anstrengend. Beim Zuhören schon anstrengend. So. Und da ging es auch um Verlässlichkeit. Da gab es Clinch mit den Freundinnen. Hi. Bin ich ganz gespannt. Nächste Woche, nächster Termin.
Fortsetzung.
Für mich dann manchmal Foto-Love-Story.
Da kommen wir ja wieder an den Punkt, den ich ja immer gerne zum Besten gebe. Ich möchte nicht nur mal jung sein. Mhm. Also der ganze Stress.
Ja.
Sehe ich ja jetzt auch bei meiner Tochter, 5. Klasse, kannst du vielleicht auch mal gleich was zu deinem Sohn erzählen. Aber es ist ja wirklich so, wenn die anfangen, sich zu finden und auch in so einem sozialen Gefüge wie einer neuen Klasse. Mhm. Das ist ja wirklich wie so ein, also am Anfang setzen sich am ersten Tag alle irgendwo hin, wo sie sich jetzt erstmal am sichersten fühlen. Entweder hat man schon mal jemanden gesehen oder jemand sieht ganz nett aus oder man wird irgendwo hingesetzt. Ja gut, okay, alles klar. Und von dort aus muss ja manövriert werden und herausgefunden werden, finden wir uns wirklich nett? Mhm. War das jetzt einfach irgendwie, ne? Dann findet man heraus, oh, die habe ich ja völlig falsch eingeschätzt. Die sieht zwar ganz nett aus, aber es passt ja hinten und vorne nicht. Die da aber 3 Bänke weiter vorne oder hinten sitzt, die finde ich ja viel netter und so. Und es kann sich ja auch nochmal alles verändern. Ich, wie gesagt, fand Anna ja auch am Anfang wirklich komisch. Und
beängstigend
fand ich. Ja, ist ja so.
Du hattest
ja tatsächlich
Angst vor mir.
Ich hatte Angst vor dir. Nicht Todesangst, aber so, dass ich dachte, oh, Annalena, von der hältst du dich besser ein bisschen fern. Ich ist ein bisschen drüber.
Also ich erlebe das an meinem Sohn schon auch, ja. Das ist gerade, finde ich, eine total sozial komplexe Situation. So dieser Wechsel auf die neue Schule. Und ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor. Also er äußert es.
Wir haben es auch alle gemacht.
Genau,
ne?
Aber dadurch, dass ich es bei ihm nochmal so miterlebe, erinnere ich mich da eben auch selber früher dran. Wie positioniert man sich? Ist man der Anführer oder ist man der folgt? Oder dann gehst du da mit Freunden hin aus deiner alten Klasse und stellst dann fest, oh, scheiße, der hat irgendwie jemanden kennengelernt, den der total nett findet. Oder ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich mich gerne verabreden würde. Jetzt steht der andere da wie das 5. Rad am Wagen und so weiter. Mhm. Also das sind ja ganz, und da geht's ja auch dann ein bisschen um Verlässlichkeit, ne? So wie, ich möchte den eigentlich nicht fallen lassen, aber irgendwie ist es halt auch, also der Kreis erweitert sich einfach, ne? Das muss ja auch neue Leute kennenlernen und ich,
ja,
und das ist,
und
ja.
Es sind immer alles erste Male für diese jungen Menschen.
Genau.
Ne? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Stelle antreten oder so, dann ist das auch so und da muss man sich auch nochmal neu finden und so, aber wir blicken auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurück und denken, naja gut, also
der druckelt sich. Ne? Der druckelt
und
sich.
Die sind,
das ist einfach unsere Erfahrung,
genau.
Wenn du die aber noch gar nicht
hast. Richtig, und die sind in der Situation
oder höchstens einmal gemacht oder
genau,
so,
einfach
ne?
Sehr bedürfnisorientiert.
Oder einmal eine schlechte Erfahrung,
und
kann ja auch sein, ne? Und noch keine gute.
Genau, die sind einfach sehr bedürfnisorientiert oder folgen sehr ehrlich dem, worauf sie jetzt gerade Lust haben, denken aber vielleicht noch gar nicht an die Konsequenzen, was das mit dem anderen machen könnte, der dann irgendwann später kommt und sagt, ja, aber damals, da warst du plötzlich gar nicht, warst du nur noch mit dem Dicke und so. Das ist, da so zuzugucken und zu wissen, ja, mach mal, aber schauen wir mal.
Ich war auch eifersüchtig als junger
Mensch. Ja, klar.
Mensch. Ein Gefühl, was ich jetzt wirklich gar nicht mehr viel spüre. Ja, aber wie ätzend war das
denn?
Ja,
deswegen meine ich, das muss unglaublich anstrengend sein. Diese Ungewissheit und diese Gefühle von Eifersucht und gerne gemocht werden und dann den Grad zu finden, sich aber nicht anzubiedern. Das ist unglaublich schwierig.
Ja, und alle hoffen doch in dieser Zeit, also es gibt ja in so Klassen, und es wird sich im Leben nicht verändern, es gibt ja Grüppchen.
Ja.
So. Und es kristallisieren sich ja so die Coolen raus und dann mehr so die Nerds. So, ne? Also es gibt so verschiedene Gruppen von Menschen, die meistens irgendein gemeinsames Interesse haben. So, über das die sich dann begegnen und finden. Und wir sind doch alle irgendwann mal in der Situation gewesen, dass wir gedacht haben, boah, die Coolen.
Mhm.
Das wäre das geil, wenn ich dabei wäre. Mhm. Ich habe es in meinem Leben nicht geschafft.
Ich auch nicht.
Und jetzt kommt dann wieder der Clou. Ich meine, die Annalena und ich, wir haben da schon so oft drüber gesprochen, aber im Nachgang gar nicht doof, weil man hört ja nochmal so von den ein oder anderen Coolen, die man damals so, wo man dachte, Mann, da muss man sagen, ist aus einigen auch wirklich ganz wenig geworden.
Mm.
Hat ganz wenig funktioniert. Das ist leider so, ich nenne keine Namen, aber es gab halt Menschen bei uns in der Jahrgangsstufe, wo man gedacht hat, boah, egal. Mhm. Ja, gut, mit 42 denkt man, naja, hätte es auch ein bisschen mehr rauskloppen können.
Mhm. Ich glaube, dass ich von vielen auch so gesehen werde.
Hä? Dass du cool bist?
Also, nee. Ja, nee, nein.
Genau das andere.
nee, ich glaube, okay, boah, auch das nicht, sondern ich glaube, dass es so eine gewisse Vorstellung davon gab, was ich so mit meinem Leben karrieretechnisch anstellen könnte. Und sich ja dann relativ schnell für mich herausgestellt hat, Karriere ist übrigens etwas, also ja. Je nachdem, wie man das jetzt definiert. Ich habe ja immer gearbeitet und auch schöne berufliche Erfahrungen gemacht, aber Karriere, wie man mir, glaube ich, mitunter zugetraut und auch irgendwie erwartet hätte, damit kann ich ja nur gar nicht aufwarten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass manche auch denken, ach guck mal,
dass du früher cool warst.
Damals hat man das und das gedacht und jetzt mit ihrer Zweidrittelstelle und weißt du, wie ich meine? Und ja, für mich ist es aber ja
aber das,
gar kein Misserfolg.
Nein, und du, aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube trotzdem, das trifft auf dich so nicht zu, weil das, also ich sag das jetzt mal ganz böse, die Coolen hatten eigentlich nie wirklich so eine richtig andere Option oder haben einfach an einem Punkt ihres Lebens auch wirklich sehr falsche Entscheidungen getroffen und das hast du nicht getan, du hast da keine falschen Entscheidungen getroffen, du hast ja nun mal auch ein beendetes Studium und so, also es ist ja jetzt nicht so, aber da so ein paar von denen, da weiß ich, die haben auch irgendwie ihre Ausbildung alle irgendwie nicht gepackt und da war schon nicht so gut.
Naja, wollen wir mal sehen. Also ich weiß nicht, wie kamen wir jetzt überhaupt?
Über Klassenwechsel. Dazu wollte ich noch was, dazu sage ich noch was. Also mein Kind wird ja klassenübergreifend beschult. Das heißt, 1 bis 4 zusammen in einer Klasse. Und das Lustige ist, dadurch, dass das ja auf der einen Seite ein konstanter Block an Kindern ist, aber der ja Bewegung hat, weil die Viertklässler gehen, die Erstklässler kommen. Das ist jedes Jahr so. Ist es total geil, weil ich merke, dass diese Kinder ganz andere Fähigkeiten haben, Kinder in ihre Gruppe zu integrieren. Das ist total geil. Wir hatten gestern Elternabend, die neuen Erstklässler sind da. 6 Erstklässler. Und ich kam nach Hause und habe mit meiner Tochter gesprochen. Ich so, ach, hast du von der und von der hast du noch gar nicht erzählt. Und dann sagte ich, die ist total nett und die ist total niedlich und dann so. Und dann hast du gemerkt, die haben diese ganze Klasse wühlt schon so um diese neuen Kinder rum und die sind wahnsinnig integrativ in dem. Und die sind fürchterlich traurig über die Viertklässler. Die gehen, da wird immer viel geweint.
Ja, klar.
Immer viel geweint. Mhm. Aber ansonsten, und das finde ich auch so geil, weil das hat, also auch da auf der einen Seite erlebt die Verlässlichkeit in ihrem Klassenkonstrukt und in ihrer Jahrgangsstufe die Kinder, die bleiben ja auch irgendwie, also gut, da wechselt auch mal wer, aber das ist jetzt nicht so dramatisch irgendwie. Und auf der anderen Seite aber auch ordentlich Bewegung.
Und mein Lieblingsthema, Übung. Es ist alles Übung.
Ja.
Und deine Tochter kann da jetzt gerade schon mal richtig viel üben. Was ist denn los, Katrin? Okay, Katrin hat irgendwie... ich glaube, sie hört nichts mehr. Läuft sie denn jetzt weiter?
Das ist gut, man hört vor allem nur uns beide.
Wir moderieren jetzt einfach mal ab und dann kümmern wir uns um dieses technische Problem.
Das machen wir.
Ja? Alles klar.
Die Katrin wünscht bestimmt alles Liebe. Die sagt aber auch,
glaube ich auch,
eigentlich kann sie die HörerInnen gar nicht so richtig leiden. Und nein. Wir verabschieden uns nach flockigen 33 Minuten. Das ist ja nun mal auch okay für heute.
Finde ich auch. Habt ein schönes Wochenende, ihr Zuckerschnecken, beziehungsweise guten Start in die neue Woche.
Jawohl.
Tschüss. Tata. Tschüss.